Und jetzt die Sternzeit. Das Jugendmagazin im Domradio.
Domradio.
Sternzeit.
Die zweite Sternzeit im Jahr 2014 ist das. Am Mikrofon mit
Isabel Widosch
und Renato Schlegelmilch. Hallo. Ja, und wir blicken heute in eine, man kann eigentlich fast schon sagen, in eine fremde Welt. In eine Welt, in der man als Normalbürger überhaupt keinen Einblick hat. In eine Welt, in die nur von Männern bevölkert wird. Und in einer Welt, in der auch noch bis zum Blut gefochten und geschlagen wird. Isabel, wo geht's hin?
Ja, es geht in die Welt der Burschenschaften. Und zwar genauer gesagt in die Welt der Burschenschaft Germania hier aus Köln.
Und du hast die porträtiert besucht?
Genau, ich war mal da, also ich war öfters da, ich musste sie öfters besuchen und habe da mich informiert erstmal über das Haus, wo die wohnen, das ist relativ speziell. Dann über den Alltag einfach in der Burschenschaft, ja, da gibt es das akademische Fechten zum Beispiel und einfach über das ganz normale Studentenleben, was die Jungs da führen.
Domradio Sternzeit. Reportage.
Musikalischer Einstieg heute in unsere Sternzeit-Reportage. Wir blicken in eine Welt, in die man als normaler Mensch eigentlich kaum Zugang hat. Und wir haben von unseren Protagonisten dieser heutigen Sternzeit jetzt als erstes mal ein Ständchen gesungen bekommen. Isabel Widosch ist unsere Reporterin. Was haben wir da gehört? Was ist da passiert? Wo sind wir heute?
Ja genau, die da gerade für uns performt haben, das waren die Mitglieder der Burschenschaft Germania. Die haben sich im Dezember nämlich zu ihrer Weihnachtskneipe getroffen und da kamen Jung und Alt zusammen. Die haben zusammen gefeiert, gesungen auch, wie wir gerade gehört haben und auch bestimmte Rituale miteinander abgehalten.
Hiermit öffne ich die Weihnachtskneipe meiner lieben Kölner Burschenschaft Germania und trinke mit euch oder Ihnen auf einen feuchtfröhlichen Verlauf. Prost Corona!
Prost!
Ja genau, das war der Julian, den wir da gerade gehört haben und Julian ist der Protagonist für unsere heutige Sternzeit und er ist schon seit einigen Jahren in der Burschenschaft Germania aktiv und das muss man sich so vorstellen. Dort gibt es auch bestimmte Posten, die besetzt werden müssen, unter anderem der Schriftwart, der Fechtwart und auch der Sprecher. Und Julian, der ist der Sprecher schon seit 3 Semestern und bei solchen Veranstaltungen und Festivitäten hat er eben die Aufgabe, Leute zu begrüßen und die Eröffnung zu vollziehen.
Also das fängt ja schon mal alles stattlich an. Du bist da als Mädel da in so eine richtige Männergesellschaft reingeworfen. Wie ist denn da die Atmosphäre, wenn du da bei denen da als Frau auftauchst?
Ja, jetzt kann ich nur für die Kneipe reden. Da kann ich nämlich gar nicht genau sagen, denn die Aufnahmen, die wir gerade gehört haben, die haben die Jungs selber gemacht. Ich war gar nicht dabei und zwar nicht, weil ich faul war oder keine Lust hatte. Ich durfte da nicht rein und zwar ist das eine alte Regelung, dass Mädels oder Damen, wie die Burschenschafter gerne sagen, zu solchen Kneipen nicht zugelassen sind. Und ich glaube auch du, Renato, du hättest deine Schwierigkeiten gehabt, da reinzukommen. Denn auch für Männer gibt es bestimmte Regeln. Man muss entweder Mitglied in der Burschenschaft sein oder eine exklusive Einladung erhalten haben. Und deshalb denke ich, sind diese Aufnahmen für uns zwei doch relativ exklusiv.
Das heißt, alles, was da hört, das hast du persönlich gar nicht mitgekriegt. Ich frage mich, weshalb hören wir das denn dann jetzt, wenn du da gar nicht reingekommen bist?
Genau, die Jungs haben es selber gemacht, wie ich gerade gesagt habe. Ich habe denen einfach ein Mikrofon in die Hand gedrückt und sie haben die Aufnahmen selber gemacht.
Ist das nicht ein bisschen veraltet, dass du da als Frau bei so einer Veranstaltung nicht zugelassen wirst?
Ja, traditionell ist es auf jeden Fall, ne? Aber es ist auf jeden Fall eine Regelung, die besteht eigentlich schon, seitdem es Burschenschaften gibt und ja, das ist ein bisschen vergleichbar vielleicht auch mit der Kirche. Da gibt es ja auch bestimmte Traditionen oder Regeln, da sagt man, die gibt es schon immer und die werden auch immer bestehen. Und das muss man einfach akzeptieren und sich damit arrangieren. Und ich ganz persönlich als Mädchen muss mich auch fragen, muss ich da jetzt unbedingt hin und mit den Männern da sitzen und feiern? Das Einzige, was ein bisschen komisch war, war wirklich dieses Gefühl, das ich dann bekam, quasi als mir das erste Mal in meinem Leben jemand gesagt hat, du kommst ja nicht rein, weil du ein Mädchen bist. Das war schon ein bisschen befremdlich, aber man muss halt akzeptieren. Und Julian hat mir mal den Standpunkt der Burschenschaft dazu erklärt.
Naja, zum einen ist das eine sehr familiäre Geschichte für den Bund hier. Zum anderen kann ich leider nichts daran ändern, dass du eine Frau bist. Und ich will auch nichts daran ändern, dass du eine Frau bist. Aber das ist eine reine Männergesellschaft hier, also in Sachen Kneipen.
Und wie findest du das?
Ich finde das gut.
Warum?
Ja, irgendwann müssen Männer auch mal unter sich sein. Wollen Frauen genauso haben und wir haben das eben auch 3-4 Mal im Semester.
Da werden schon deutliche Worte gesagt. Wie viele Leute sind denn da eigentlich dann dabei bei so einer Veranstaltung?
Ja genau, also bei der Weihnachtskneipe waren jetzt ungefähr so 60 Mann da. Und zwar unterteilt sich das immer in die aktiven Burschenschaften und in die alten Herren. Die aktiven sind die, die noch studieren und die alten Herren sind die, die ihr Studium schon beendet haben. Und gefeiert wird auf dem Germanenhaus, ist quasi der Wohnsitz der aktiven Burschenschaftern und auch so ein bisschen, das ist jetzt ganz platt gesagt und das hören die eigentlich nicht so gerne, aber das Vereinsheim von denen so ein bisschen. Und da gibt es unheimlich viele Räume, unter anderem auch den Festsaal.
So, wir kommen jetzt hier in die große Kneipe. Hier finden ja die Kneipen und Kommerse statt. Hier hängt auch unsere Bundesfahne in den Farben schwarz-weiß-rot mit unserem Zirkel drauf. Auf der anderen Seite gegenüber ist das Wappenfenster, wo unser Wappen und unser Wahlspruch halt Fass am Rich drunter steht. So, des Weiteren hängen hier alle unsere Mitglieder, alle die mal waren, immer noch sind oder eventuell bereits verschieden sind. Ja, von den Gründungsphilistern, also den Gründungsalten Herren bis heute eben.
Also ein großer Festsaal in der Studenten-WG, das habe ich auch noch nicht gesehen.
Ja, ganz. Ist halt keine ganz gewöhnliche 0815 Studenten-WG, wie man sie ja öfters in Köln findet. Das Germanenhaus ist ein ziemlich beeindruckender Bau und halt einfach riesengroß. Und Julian war so freundlich und hat mir mal eine Hausführung gegeben.
Und die hören wir dann gleich im nächsten Teil unserer Sternzeit-Reportage. Wir blicken hinter die Kulissen des Studentenlebens der Burschenschaft Germania. Das gibt's gleich nach den Nachrichten.
Domradio Sternzeit. Reportage.
Ja, wir sind zurück im Burschenschaftshaus der Burschenschaft Germania in Köln. Wir blicken hinter die Kulissen des Burschenschaftslebens. Isabel Widosch ist unsere Sternzeit-Reporterin und sie macht sich jetzt mal auf den Weg und erkundet mal das Burschenschaftshaus.
Genau, das hat sogar einen speziellen Namen, das heißt Germanenhaus, das hatte ich eben, glaube ich, schon mal erwähnt. Und das steht hier in Köln in Marienburg und stammt aus der Gründerzeit. Das heißt, man hat da unheimlich schöne Decken, hohe, ein bisschen Stuck und überall knackt und knarzt es halt, wenn man irgendwo hintritt. Viel wichtiger ist aber eigentlich, dass das Haus der Dreh- und Angelpunkt ist im Burschenschaftleben von der Burschenschaft Germania. Und dort wohnen, wie gesagt, auch die aktiven Burschenschafter. Zurzeit sind das 5, eigentlich könnten dort 8 wohnen, also 3 Zimmer sind frei, jede Menge Platz und viel Platz auch, um Sachen zu entdecken.
So, hier ist das Chargenzimmer, das ist unser Büro, hier werden administrative Tätigkeiten gemacht. Der Schriftwart ist hier, um die E-Mails zu lesen und Post zu verschicken und alles Mögliche. Außerdem ziehen sich hier die Chargierten um, wenn es zur Kneipe geht, in den Chargenwichs. Das nächste Zimmer ist die Bibliothek. Hier kann man sich zum Lernen zurückziehen. Hier hat man aus allen möglichen Fachgebieten Literatur. Ja, und hier ist einer der ruhigsten Räume im Haus.
Also da fallen schon einige Worte, die ich persönlich noch nie gehört habe. Aber wenn man auch zum Beispiel daran denkt, eine Hausbibliothek und ein eigenes Büro. Ich glaube, das hat nicht jeder Student. Wie sieht es denn da eigentlich aus?
Ja, die Bibliothek ist eigentlich wirklich ein sehr ruhiger Raum, das ist eher zum Studieren gedacht und nicht zum Schmökern. Also da findet man wirklich ausschließlich wissenschaftliche Literatur und keine Romane. Und dieses Chargenzimmer, das ist eigentlich relativ unspektakulär, denn es ist eigentlich ein klassisches Büro. Und Julian, der ist ja der Sprecher der Burschenschaft und der sitzt da abends so schon mal was öfters, weil er Papierkram erledigen muss. Ansonsten hat er halt noch diesen Chargenwix erwähnt und das muss man vielleicht erklären, weil das ist Fachvokabular. Mhm. Das ist einfach eine besondere Bekleidung der Burschen zu besonderen Anlässen wie Hochzeiten oder auch manchmal Beerdigungen eben. Und diese Bekleidung hängt eben in diesem Büro, in dem Chargenzimmer.
Und wenn du von den verschiedenen Posten sprichst, ich meine, das klingt so ein bisschen nach Vereinsleben an. Wie sieht das denn aus bei den Burschen? Was machen die denn so unter der Woche?
Ja, genau, das Gleiche habe ich Julian dann auch mal gefragt.
Ja, Montag ist Paukstunde mit dem Fechtmeister nachmittags. Dienstag meistens nichts. Montagabend genau ist noch Konvent. Das sind wie unsere Vereinssitzungen, auf denen wir basisdemokratisch das Leben hier regeln. Mittwochs ist auch noch eine Paukstunde. Manchmal sind donnerstags burschenschaftliche Abende im Rahmen der Marienburger Gespräche. Das ist unsere Vortragsreihe mit hochkarätigen Rednern, die auch sehr gut besucht sind meistens. Freitag ist noch eine Paukstunde mit dem Fechtmeister. Der Fechtbetrieb außerhalb wird auch noch auf freiwilliger Basis erledigt. Und an Wochenenden sind dann oftmals Kneipen oder andere Veranstaltungen oder wir fahren irgendwo hin.
Genau, also Langeweile scheint da nie aufzukommen, das habe ich zumindest so im Gefühl. Und die Jungs scheinen ihren Terminkalender neben dem Studium echt immer rappelvoll zu haben.
Also so sieht es tatsächlich aus. Wie ist denn der Julian eigentlich überhaupt dazu gekommen, in der Burschenschaft beizutreten?
Ja, eigentlich ganz klassisch. Also er hatte Bekannte, die schon mal in einer Verbindung aktiv waren und die haben ihn schon zu verschiedenen Veranstaltungen mitgenommen. Und da ist er eben auf den Geschmack gekommen. Das Problem war damals, er war selber noch gar kein Student und das ist natürlich die Hauptvoraussetzung, um in der Burschenschaft beizutreten. Und er hat sich damals gesagt, wenn ich dann mal studieren sollte, ja dann trete ich auf jeden Fall bei einer Burschenschaft bei und das ist dann in Köln passiert. Und für ihn ist eben sehr wichtig, dass dort Tradition und Treue gelebt wird. Er beschreibt sich selber als traditionellen Menschen, aber es hatte auch ganz praktische Gründe. Also er hat da einfach schnell ein Zimmer gefunden, er hat da schnell Anschluss gefunden und das ist ja auch wichtig, wenn man in eine neue Stadt zieht.
Zimmer ist schon das richtige Stichwort, wir waren ja vorhin noch bei der Hausführung, ne?
Ja genau, da geht es jetzt auch mit weiter, wir waren noch nicht durch.
So. Kommen wir zur kleinen Kneipe. Das ist so der Dreh- und Angelpunkt des sozialen Lebens hier auf dem Haus. Mit Tresen und Fernseher und Kühlschränken mit Getränken. Und ja, im Grunde genommen findet hier das soziale Leben neben der Küche statt. So, dann gehen wir wieder zurück in die Eingangshalle. Dieser Raum ist wichtig fürs Fechten. Hier werden eben dann der Kronleuchter wird hier abgenommen, wenn es ums Fechten geht, damit man nicht mit den Schlägern hängen bleibt. Der Teppich wird zur Seite genommen. Und dann sind hier neben 9 Mann, die man für das Fechten an sich braucht, eben so zwischen 15 und 30 Spektanten, also Zuschauer, noch anwesend.
Über das Fechten werden wir nachher noch ausführlich sprechen. Nochmal auf das Haus zurückgekommen, das klingt ja jetzt nicht wirklich so nach einem normalen Zuhause. Also ein Saal, in dem gefechtet wird und eine Bar, sowas habe ich zu Hause nicht.
Nee, ich auch nicht. Bei mir in der Diele wird auch nicht gefochten, bei den Burschenschaftern schon. Also vor allen Dingen habe ich gedacht, dass am Anfang diese Eingangshalle viel zu klein ist, um dort Mensuren zu schlagen.
Wie groß ist die?
Ja, weiß ich, kann ich gar nicht mehr beschreiben, aber es ist eigentlich für eine Eingangshalle oder eine Diele ist es auf jeden Fall groß, aber ich habe gedacht, man braucht zum Fechten einen gewissen Platz. Da habe ich gedacht, das wäre zu klein. Funktioniert aber anscheinend. Aber die Jungs haben gesagt, früher wurde es auch im großen Festsaal gemacht, nur Problem dabei ist, bei Mensuren kann es natürlich dazu kommen, dass da auch mal ein bisschen Blut spritzt und dieser Festsaal, der ist einfach holzvertäfelt, da hängen Bilder und wenn man die dann alle putzen muss, das ist wohl nicht so das Wahre. Und deshalb wurde das jetzt in die Eingangshalle verlegt und auch da, wenn man genau mal an die weiße Tapete guckt, da ist der ein oder andere Blutspritzer. Nur drüber gestrichen wird auf gar keinen Fall, denn es ist so ein bisschen das Zeichen, dass diese Halle eigentlich mehr als eine Eingangshalle ist und es ist so eine kleine Erinnerung, was da eigentlich passiert ab und zu.
Also das sind schon heftige Rituale, aber ich verstehe das jetzt so, dass die Blutflecken in der Eingangshalle quasi eher sowas ist, worauf man stolz ist, so ein Reliquien kann man sagen, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Und das ist ja ein Thema, was für die Burschenschaft Germania ganz essentiell ist. Also das nennt sich Mensur. Kannst du uns das nochmal genauer erklären?
Genau, eine Mensur ist sozusagen eine Partie im akademischen Fechten, eine scharfe Partie. Und die ist besonders zum Beispiel für die Burschenschaft Germania wichtig, denn die Burschenschaft Germania ist eine schlagende Verbindung. Das bedeutet, wenn jemand, also ein Typ, ein Junge, da Mitglied werden möchte, dann muss er sich da verpflichten, 2 Partien im akademischen Fechten zu schlagen. Also das heißt natürlich, erstmal muss man das trainieren, das kann, glaube ich, keiner, einfach so aus der Lameng. Und dann muss man das machen als quasi als Aufnahmeprüfung, um da überhaupt später verburschtet zu werden. Und danach kann man sich entscheiden, möchte ich das weitermachen oder reicht es mir das nach den 2 Partien? Und Julian, der hat mir mal gezeigt, wo dann überhaupt trainiert wird.
Wir laufen gerade die Treppe zum ersten Stock hoch. Hier befindet sich neben dem Bad 4 aktiven Zimmer und das Wichtigste, ist der Paukboden, wo wir das akademische Fechten lernen.
Arno, abdrehen, abdrehen, Arm hoch, vorsetzen, eineinhalb, vorsetzen, fort und halb.
Ja, genau, da wird gerade geübt und da muss man auch dann relativ aufpassen, wenn da gerade Action ist, dass man da nicht irgendwie einen Schläger auf den Kopf kriegt oder sowas, weil der Raum ist gar nicht so groß, eher ja, relativ klein und schmal. Da muss man sich so vorstellen, dass hinten so ein Regal, da ist die ganze Ausrüstung drin, dann liegen da ein paar Hanteln rum. Es gibt diese Übungspuppen, die sind aus Holz und aus Gummi und eben die Schläger stehen da auch rum.
Ja, und wie dann tatsächlich trainiert wird, das hören wir gleich im nächsten Teil, im dritten Teil unserer Sternzeit-Reportage.
Domradio Sternzeit. Reportage.
Ja, es geht hoch her heute in unserer Sternzeit-Reportage. Da geht's ab. Was hören wir da?
Ja, genau. Wir sind gerade auf dem Paukboden, also dem Fechtraum der Burschenschaft Germania. Und da wird gerade trainiert. Das heißt, es werden verschiedene Hiebe auf so einer Holzpuppe mit Gummikopf wird da drauf gekloppt. Und das hört sich dann so an. Bei einer richtigen Partie ist das alles ein bisschen förmlicher und das klingt dann ungefähr so.
Turmparteischer, ich danke fürs erhaltene Silenzium. Ich annonciere meinen Bundesbruder Weltmann zu seiner dritten Partie Schläger, dritte hoch. Es schleppt Bundesbruder Renford, es testiert Bundesbruder Hein, selbst Mörs. Ich bitte Speer und Bandagen für Gomorgemäß zu erklären.
Sie sind es.
Vielen Dank. Bis auf die ortsüblichen Ohrenleder treten wir unverledert und ohne Vorbehalte an. Während der ersten 15 Gänge wird Ankommando und Anhieb auf unserer Seite liegen. Ist ein Probekommando erwünscht.
Bitte
drum. Mein Kommando wird lauten, hoch bitte Mensur.
Fertig.
Los und halt zu gegebener Zeit. Ansonsten sind wir parat und können los.
Mensur.
Fertig.
Los.
Also das klingt schon ein bisschen ungewöhnlich, muss ich sagen, aber tatsächlich faszinierend, was wir da hören. Also du sagst, das ist das sogenannte akademische Pauken und kann ich mir das so vorstellen, wie ich jetzt so Fechten bei den Olympischen Spielen sehe, also wie man das so einfach kennt aus dem Fernsehen?
Ja, am Anfang habe ich mir es genau so vorgestellt, aber tatsächlich gibt es da doch einige Unterschiede.
Ja, das akademische Fechten ist ein reines Hiebfechten. Es ist im Grunde genommen unbeweglich, bis auf den Arm, mit dem man ficht, bewegt sich nichts. Es sind oben abgerundete Waffen, natürlich nicht stumpf, scharf. Und der Kopf ist dabei ungeschützt. Beim Sportfechten ist es natürlich sehr beweglich und je nach Waffe Stich fechten.
Was sind noch Besonderheiten vom akademischen Fechten? Also was darf man nicht? Ich habe gehört, da gibt es sowas wie Mucken. Was ist das?
Ja, Mucken ist im Grunde genommen ja, ein moralisches Manko. Das wäre dann so etwas wie Aua rufen oder den Kopf zurückziehen oder wegrennen. Oder man darf auch nicht liegen bleiben. Das bedeutet, die Klingenspitze muss immer in Bewegung bleiben. Das heißt, man darf nicht in einer geschützten Position verharren.
Ja, genau, wie Julian gerade gesagt hat, also das Sportfechten hat mit dem akademischen Fechten nichts zu tun. Und für die Leute, die sich jetzt vielleicht das nicht unbedingt vorstellen können, wie das aussieht, da kann ich wirklich nur den Münsteraner Tatort Satisfaktion empfehlen. Denn dort wird eine Partie gefochten, ja, und zwar Professor Börne muss ran und in eine Mensur schlagen. Und die Jungs von der Burschenschaft Germania haben gesagt, dass es wirklich authentisch nachgespielt ist. Und eine lustige Anekdote ist eigentlich noch, dass der WDR sich für diese Aufnahmen die Ausrüstung bei der Burschenschaft Germania ausgeliehen hat. Das heißt, die Klamotten und die Schläger, die der Jan-Josef Liefers da benutzt, die sind eigentlich von Julian und seinen Kollegen.
Also haben sie es tatsächlich schon in den Tatort geschafft. Ich muss mich an der Stelle outen, dass ich nicht den Tatort gucke, aber man kennt das ja von, auch von den Gerüchten oder aus Reportagen, dass, du hast es ja gesagt, das ist das scharfe Fechten. Heißt das denn dann tatsächlich auch, dass die dann eben, wie es klischeehaft ist, dann so mit schwereren oder mit Verletzungen davon gehen?
Ja, also wenn es gut geht, dann natürlich nicht, ne? Aber es ist natürlich, das Risiko besteht, dass man da mal was abbekommt, denn es wird mit scharfen Schlägern gefochten und am Kopf oder im Gesichtsbereich hat man keinen Schutz. Das heißt, wenn man da eine schlechte Deckung hat, Da kann es durchaus sein, dass man da mal getroffen wird. Und dann ist es eben wichtig, wie Julian eben gesagt hat, dass man keinen Laut von sich gibt, also eben nicht muckt. Ja? Und auch danach ist es noch wichtig, dass man die Zähne zusammenbeißt, denn die Burschenschafter legen relativ viel Wert darauf, dass wenn da eine Wunde ist und die genäht oder getackert werden muss, dass das ohne Betäubung, außer vielleicht ein Schnaps, geschieht. Und dann aus diesen Narben entstehen dann diese berühmten Schmisse, die man vielleicht kennt. Mhm. Und der Julian, der hat bis jetzt zweimal gefochten, hat Glück gehabt, anscheinend eine gute Deckung, der wurde nicht getroffen. Aber sein Bundesbruder Stefan, der kann ein bisschen mehr über den Moment der Verletzung erzählen.
Man kann im ersten Moment nicht unterscheiden, ob der Treffer der Gegenseite scharf ist oder nicht oder ob er einen platt auf den Kopf gehauen hat. Aber es ist halt schon so, dass man mitkriegt, ich habe gerade einen Schlag auf den Kopf bekommen. Gut, das ist ja praktisch so, wenn man sich das vorstellen will, dass wenn man hier mit einem Flacheisen auf den Kopf schlägt. Danach hat man eben ein bisschen ein paar Sekunden, wo man ungewiss ist, ob es scharf ist oder nicht. Sollte es scharf gewesen sein, wird es danach halt warm im Gesicht. Und dann weiß man auch, gut, das hat gepasst, ich blute. Und irgendwann zwischen den Gängen wird man es dann auch sehen, dass eben Blut auf dem Plaston, auf dem Kettenhemd, auf den Stiefeln oder sonst irgendwo halt ist.
Genau, man muss da natürlich jetzt sagen, Stefan ist jetzt nicht unbedingt der schlechteste Parkant, deshalb hat er so viel abbekommen. Er ist eigentlich der erfahrenste, hat am meisten gefochten und natürlich, wenn man viele Partien schlägt, dann ist die Gefahr auch viel höher, dass man mal getroffen wird.
Aber ich muss schon sagen, ich muss ein bisschen die Zähne zusammenbeißen, als ich das da gerade gehört habe. Das hört sich schon hart an, aber ich frage mich ganz ehrlich, wenn ich in so eine Burschenschaft eintrete, weshalb gehe ich dann überhaupt dieses Risiko der Verletzung ein? Gerade am Kopf, wo es hier gerade heikel werden kann, warum, jetzt ganz doof gefragt, ziehen die sich nicht einfach einen Helm an?
Ja, die Frage drängt sich einem natürlich sofort auf, denn es wäre ja wirklich total einfach, so Verletzungen zu vermeiden. Aber die Mensur hat halt eben einen bestimmten Hintergrund.
Ja, das Prinzip dabei ist ja aber eben, dass es kein Sport ist, sondern eine Form von Charakterprüfung. Wir wollen halt rausfinden, sind die Leute bereit dazu oder nicht. Und da ist nun mal das Risiko ein ganz elementarer Bestandteil. Es geht nicht darum, dass man verletzt wird. Das ist keineswegs nötig. Wir haben, die meisten unserer Mitglieder haben keine ernsthaften Schmisse, viele gar keine. Das ist auch keineswegs nötig, aber jeder von ihnen hat gefochten. Das Risiko muss eben dabei sein, denn sonst wäre es keine Charakterprüfung, sonst könnten wir sie auch genauso gut Schach spielen lassen oder sonst irgendeine Form. Dann könnten wir auch ein Fußballturnier machen, weil es dann eben nur ein sportlicher Wettkampf wäre.
Genau. Es gibt auch, weil es eben kein sportlicher Wettkampf ist, gibt es keine richtigen Gewinner oder Verlierer am Ende einer Mensur. Viel wichtiger ist einfach, dass die Jungs da die aufrechte Teilnahme bewiesen haben. Also, dass sie eben nicht gemuckt haben und dass sie gezeigt haben, dass sie für die Burschenschaft ein Risiko eingehen und ihre Ehre unter Beweis gestellt haben. Und aus diesem Grund sind Mensuren allgemein, zum Beispiel jetzt in Deutschland, in deutschen Burschenschaften, noch relativ weit verbreitet. Es gibt natürlich auch nicht schlagende Verbindungen, zum Beispiel christliche Studentenverbindungen. Da darf natürlich nicht gefochten werden, aber man munkelt, dass es dort dann halt andere Einstiegsprüfungen gibt, wie zum Beispiel Wettsaufen oder sowas.
Da fragt man sich dann, was tatsächlich die bessere Alternative ist, ne?
Ja, das denke ich halt auch. Also besonders, glaube ich, als Mädchen hat man da vielleicht nochmal einen sensibleren Blick drauf. Für mich sind diese ganzen Prüfungen halt echt so ein bisschen primitiv, also männlich primitiv, ich weiß auch nicht. Also mehr Testosteron geht ja gar nicht wieder. Und so ganz verstehen kann ich das als Mädel dann nicht so.
Jetzt waren wir beim Training dabei. Das ist ja im Prinzip eigentlich bloß die Vorbereitung auf den großen Tag, auf die Mensur. Wie läuft denn jetzt der Tag, an dem dieser Kampf tatsächlich stattfindet? Wie läuft der denn ab?
Ja, genau, das hat mich auch mal interessiert.
Besonders bei den Pflichtpartien oder vor der Fuchsenpartie ist es einfach wichtig, dass man denjenigen nicht alleine lässt. Dass der in seinem kleinen Kämmerlein sitzt und sich da irgendwie in den Kopf macht. Und dann geht es zeitig ins Bett am nächsten Morgen. Meistens sind die M-Tage am Vormittag. Dann steht man gemeinsam auf, macht ein gemeinsames Frühstück. Derjenige wird nie allein gelassen. Und ja, und dann kriegt jeder seinen eigenen Raum zugeteilt. Ja, dann macht man sich warm. Dann kriegt man das Zeug angezogen. Und das ist von Person zu Person auch unterschiedlich, wie man sich in dem Moment fühlt. Also bei der ersten Partie war ich am Tag vorher überhaupt nicht aufgeregt. Vielleicht, wenn man dann die Treppe runtergeht, da hat man dann schon das Kettenhemd an und das Plastron, die Halskrause ist auch schon gesetzt, dann kommt der Tunnelblick.
Und bevor es ja dann wirklich, wirklich losgeht, man hat dann natürlich diesen Paukwix, das ist schon wieder Fachsprache, also diese Ausrüstung, diese Paukausrüstung an. Und wie sich das anfühlt, das habe ich mal im eigenen Leib erfahren.
Ja, da sind wir jetzt alle gespannt, wie du dich dann darauf vorbereitest, wenn du dann tatsächlich als erstes Mädel diese Mensur durchführen würdest. Soweit kommt es nicht, aber du lässt dir zumindest mal die ganze Ausrüstung anlegen. Das sind wir gleich in der nächsten Stunde, im nächsten Reportageteil. Vorher gibt's noch den Pimp My Prayer und da geht's ein bisschen über die Hintergründe und die Beweggründe von Burschenschaftlern.
Genau.
Domradio Sternzeit. Pimp My Prayer.
Zitat von Thomas Morus: Tradition ist nicht das Halten der Asche, sondern das Weitergeben des Feuers.
Sternzeit. Das Jugendmagazin im Domradio.
Ja, die zweite Stunde der Sternzeit. Am Mikrofon immer noch
Isabel Widosch
und Renato Schlegelmilch. Und wir haben gerade den Pimp My Prayer gehört von Julian, unserem Burschenschaftler der Burschenschaft Germania. Isabel, was haben wir da gehört?
Genau, er hat ja erzählt über einfach die Traditionen weitergeben, dass Tradition gelebt wird und das machen die in der Burschenschaft ja auch. Und einfach die Annahme, dass Tradition nicht unbedingt direkt was Negatives oder was Veraltetes ist, sondern dass einfach damit weitergemacht werden muss.
Ja, und er selber sagt dazu das hier.
Bevor wir gesichtlose graue Gestalten in einem Einheitsbrei draußen auf der Straße werden, kämpfen wir lieber für unsere Meinungsfreiheit seit fast 200 Jahren.
Ja, und wir haben vorhin schon angekündigt, gleich geht's weiter. Da wirst du dich mal in die Kluft werfen, in den sogenannten Paukwix. Was das ist und wie sich das anhört, hören wir gleich im nächsten Teil der Reportage.
Domradio Sternzeit. Reportage.
Wir sind zu Besuch bei der Burschenschaft Germania in Köln, im sogenannten Germanenhaus. Ja, und wir haben schon eine Führung bekommen durch das Haus der Burschenschaft und sind jetzt im Paukraum angekommen. Und Isabel, unsere Reporterin, du hast gesagt, du bekommst jetzt mal die Paukrüstung angezogen.
Genau, ich habe so eine Mensurausrüstung mir mal anlegen lassen und ich muss ganz ehrlich zugeben, das ist nicht besonders angenehm. Also am Anfang ist es vielleicht noch ganz okay oder wenn man das zum ersten Mal macht, spannend und aufregend und witzig, aber spätestens, wenn es dann zum Schutz des Halses geht oder wenn man diese Paukbrille anziehen muss, dann wird es richtig eng, stickig und man will da eigentlich nur noch sofort raus. Den Anfang macht aber ein ganz harmloses schwarzes Hemd, ja, das zieht man an. Darüber kommt dann später das Kettenhemd und dieses schwarze Hemd ist einfach zum Schutz da, falls mal ein Hieb oder ein Stich durch das Kettenhemd durchkommen sollte, dann ist man trotzdem geschützt. Das schwarze Hemd hatte ich auf jeden Fall schon mal an und den Rest, den ich fürs Fechten gebraucht hätte, der kam danach.
Als nächstes kommt dann
das Kettenhemd.
Okay, jetzt wird's schwer.
Das Ding schützt dich auf jeden Fall auch wieder sehr viel besser, weil es für dich sogar hinten zugeht.
Ah, okay. Für welche Größe ist es denn gemacht?
Ja, das muss ja hinten im Grunde genommen nicht ernsthaft zu sein. Aber du bist jetzt, wärst jetzt voll geschützt. Du könntest also auch rückwärts fechten, wenn du möchtest.
Super.
So, als nächstes folgt der Tiefschutz. Das ist wieder so ein lackiertes Lederzeug, was eben für ganz tiefe Treffer schützen würde und außerdem immer die Farben des Bundes zeigt.
Okay, in dem Fall schwarz-weiß-rot.
So ist es.
Der geht mir auch fast bis über die Knie. Aber es fühlt sich noch recht beweglich an. Was fehlt?
Jetzt
Handschuhe.
Handschuhe und Stulp. Weil die unangenehmen Sachen mit Brille und Halskrause, die sparen wir uns bis zum Schluss.
Okay. Der Handschuh hat auch gerade jemand schon angehabt, ne?
Ja, der ist schön warm.
Okay, der ist schön warm und schwitzig.
So, das waren wie gesagt die angenehmen Bandagen, die nicht viel ausmachen. Jetzt müsstest du hier mal Platz nehmen.
Ja, bis dahin hört es sich ja noch relativ human und angenehm an. zumindest hört sich jetzt so an, als ob du schon mal gut geschützt bist.
Ja, genau. Also das stimmt auf jeden Fall. Außer halt im Kopf- und Gesichtsbereich ist man gut vor Verletzungen geschützt durch dieses wattierte Leder, in das man da quasi eingepackt ist. Und das geht, wie gesagt, bis zu den Knien und tiefer wird auch auf gar keinen Fall geschlagen.
Du bist schon mal gut verpackt. Wie geht's dann weiter?
Genau, danach ging es an den Kopfbereich und Stefan kam da mit so einer Halsbandage an. Die hatte so eine ausgeschnittene Raute drauf und die war jetzt für mich nicht ganz so wichtig, weil mein Adamsapfel ist jetzt nicht so ganz ausgeprägt, aber für die Männer schon. Der wird nämlich drum gemacht, damit nachher, wenn die zweite Bandage kommt, die echt stramm gezogen wird, damit der Adamsapfel irgendwie entlastet wird.
Okay, es geht jetzt also an den Hals.
An den Hals, wie es dir angenehm ist und für dich gut dünkt.
Ja, das nimmst du mal. Ja, Haare hoch, um den Hals rumgewickelt. Okay. Und wieso muss man sich dabei setzen?
Ja, das erfährst du gleich.
Okay, oh Gott.
Aber schon allein deswegen, damit ich dich in einer deutlich angenehmeren Höhe habe und sehe, was ich tue.
Okay. Gott, jetzt geht's an Hals. Ich bin gespannt. Oh weia. Soll ich mal Luft holen? Vorher?
Noch, okay. Das wird dir nicht viel nutzen.
Okay.
So, die Bandage wird halt hinter dem Ohr oben angesetzt.
Ja.
Dann geht man da einmal relativ sympathisch mit um den Hals.
Ja.
Damit das Anfangsstück etwas befestigt ist.
Mhm. Ich sag Stopp, ne? Wenn's, ja, ja, okay. Nee, mach erstmal. Noch geht's.
Mhm. Das hört jetzt auf mit dem das geht.
Okay, jetzt wird's hier noch relativ fest um den Hals. Okay. Wieso muss das so fest sein?
Weil deinen Hals wirst du wahrscheinlich noch brauchen. Und irgendwelche Schnittwunden am Hals haben sich in der Vergangenheit als nicht besonders förderlich für den Lebenswandel herausgestellt. Okay.
Also es kommen tatsächlich mehrere Bandagen um den Hals.
Genau, insgesamt drei. Also erstmal diese Bandage, die ich eben schon erwähnt habe, diesen Schutz für den Adamsapfel. Dann kommt die wir gerade gehört haben, die so unheimlich stramm gezogen wird, die wirklich den Hals zuschnürt. Und dann kommt nochmal so eine, die ist aus dem gleichen Material wie das Kettenhemd, also so eine Kettenhemdbandage. Die hat dann gleich die gleiche Funktion wie das Kettenhemd.
Und wir haben vorhin schon gehört, der Kopf ist ungeschützt beim Pauken, bei der Mensur. Das heißt, du bist jetzt im Prinzip fertig?
Ja, wäre ich gern gewesen, aber leider noch nicht. Eins fehlt noch und relativ wichtig, auch diese Paukbrille. Die ist wirklich potthässlich, aber wichtig und der einzige Schutz, den man im Gesicht hat, denn früher sind unheimlich viele Unfälle passiert an der Nase oder an Ohren oder eben auch an den Augen und viele davon waren auch tödlich. Und da gab es einen berühmten Paukarzt, der hat diese Paukbrille erfunden und seit 1850 wird die eigentlich auch in ganz Deutschland genutzt.
So, die Brille ist halt eine Metallbrille, die im Augenbereich gelöchert ist, damit man durchschauen kann. Dazu kommen eben Ohrenleder, damit man auch kein Ohr verliert.
Oh Gott, okay. Jetzt sehe ich nur.
Jetzt musst du allerdings wieder ein bisschen was selber machen. Du musst nämlich jetzt die Brille vorne festhalten, okay. Und auch ordentlich festhalten.
Wird das jetzt wieder fester?
Ja, das wird richtig fest.
Oh. Okay, ich sag Stopp, wenn das zu fest ist, ne?
Ich halte es.
Okay.
Wir werden das selbstverständlich ignorieren, dieses Stopp.
Hilfe! Leute, ihr glaubt gar nicht, was gerade mit mir gemacht wird. Meine Nase wird voll eingedrückt.
Ja, das wird gleich mal schlimmer.
Ah! Aua! Nee! Wie, ist das erste Loch oder das zweite oder dritte? So reicht.
Also selbst mit dir als Mädel wird er nicht allzu zimperlich umgegangen in der Situation.
Nee, leider nicht. Also es wird echt richtig, richtig stramm gezogen. Es sieht total hässlich aus. Und man muss sich das echt vorstellen wie das ist untertrieben, aber eine viel zu feste Taucherbrille eben aus Metall und aus nicht aus Plastik, die einfach das ganze Gesicht nach hinten zieht. Und wichtig zu wissen vielleicht auch, warum ich da so eine leichte Panik in der Stimme hatte, war nämlich, dass Stefan mir vorher gesagt hat, dass wenn man das zu fest zieht, vorne auch mal leicht eine Nase brechen kann. Ja, und ich hatte so ein bisschen Angst, dass er das übertreibt, aber ist alles gut gegangen und ich hatte dann diese ganze Ausrüstung mal so ganze 30 bis 45 Sekunden an. Und ich muss echt sagen, also Katastrophe, man ist in der Sicht eingeschränkt, in der Bewegung sowieso, weil man so dick eingepackt ist wie so ein Michelin-Männchen. Und ich finde echt, also sicher, also die sind sicherlich geschützt, die Burschenschafter, wenn die kämpfen, aber leicht machen sie sich auf keinen Fall damit.
Und man muss sagen, das ist ja noch nicht der ganze schlimmste Teil. Du bereitest dich ja eigentlich bloß auf den Kampf vor und das ist dann schon für dich zumindest dann so unangenehm. Auf alle Fälle glaube ich, das hätte interessant ausgesehen, wenn man dich in dem Pauk-Outfit gesehen hätte. Wir sind aber froh, dass du das ohne gebrochene Nase überstanden hast und jetzt hier sitzt und gleich auch noch hier sitzt zum letzten Teil unserer Reportage.
Domradio Sternzeit. Reportage.
Es geht bei uns um das Leben mit Tradition, das ist das richtige Stichwort, denn wir sind unterwegs mit der Burschenschaft Germania. In unserer Reportage hat sich unsere Reporterin Isabel gerade aus der Paukrüstung, also der Aufmachung der Montur fürs Fechten, rausgestellt.
Stimmt, genau. Als ich nämlich da wieder raus war, dann habe ich mich noch ein bisschen mit den Jungs in ihrer kleinen Kneipe hingesessen und da ist ja dieser soziale Punkt da, wo die sich immer treffen, da gucken sie halt Fußball und erzählen und so weiter. Und da habe ich mir auch nochmal den Julian gekrallt und ihm noch ein paar Fragen gestellt, die mir auf dem Herzen lagen. Zum Beispiel, ob die Lebensform der Burschenschaft auch noch heute zeitgemäß ist.
Absolut. Burschenschaften sind so das Scharnier zwischen alter Zeit, Tradition und Moderne, kann man ja hier auch sehen. Wir sind ganz normale Studenten, haben unsere Computer, iPhones und was auch immer und auch einen Freundeskreis außerhalb der Burschenschaft, pflegen auf der anderen Seite aber auch noch alte Traditionen und das ist eine ganz schöne Sache.
Also das Scharnier zwischen Tradition und Moderne, das ist eigentlich gut gesagt, aber durch die Tradition, die durchgepflegt werden, da entsteht ja oftmals ein öffentlicher Eindruck von Burschenschaften, der überall, der nicht ganz positiv bewertet wird. Ja, Versuche ich mal diplomatisch zu sagen.
Genau, da hast du recht. Ne? Also Burschenschaften pflegen ja bewusst deutsche Traditionen und jetzt auch im Fall der Burschenschaft Germania, sie berufen sich auf das Deutsche Kaiserreich.
Das sagt ja auch schon der Name, Germania. Ne?
Genau. Und irgendwie kommt dann automatisch, beschleicht einen wirklich das Gefühl irgendwie immer, dass die Jungs da irgendwie aus der rechten Ecke kommen. Und auch natürlich die Medien und die Berichterstattung trägt ihren Teil dazu bei, dass die Gesellschaft allgemein den Eindruck hat, irgendwie Burschenschaften und rechtes Gedankengut, das geht irgendwie Hand in Hand und das ist irgendwie so ein präsentes Vorurteil, was überall vorzufinden ist.
Was ist denn dein Eindruck, wie gehen die denn selber mit dem Thema um? Belastet die das?
Das hat natürlich schon Auswirkungen auf ihr Verhalten. Also jetzt im Allgemeinen, Burschenschaften sind grundsätzlich sehr medienscheu. Das liegt ja an dieser schlechten Berichterstattung über sie. Und die Jungs aus der Burschenschaft Germania haben mir jetzt aber zugegeben, da sind Burschenschaften auch nicht immer ganz unschuldig dran, dass nicht positiv über sie berichtet wird. Auf der anderen Seite medienscheu, das kann man jetzt in unserer Sternzeit ja eigentlich nicht darüber berichten. Ne? Also die Jungs von der Burschenschaft Germania haben das Gegenteil ja eigentlich bewiesen. Eine andere Sache ist zum Beispiel, dass man auf der Internetseite der Germania eben direkt so ein Factsheet findet, wo sich die Jungs oder wo sie eine Stellungnahme präsentieren zu den üblichsten und gängigsten Vorurteilen, die sie antreffen. Oder eine Sache, mit der sie auch immer klarkommen müssen, ist zum Beispiel, dass sie oft, dass das Haus, das Germanenhaus, oft Zielobjekt von Farbbeutelattacken wird. Und da gehen sie auch relativ offen mit um. Da stellen sie, also die bringen das erstmal zur Anzeige und dann stellen sie davon Fotos ins Internet auf ihre Facebook-Seite oder auf die Internetseite der Burschenschaft Germania. Und wie Julian persönlich mit diesem Vorurteil umgeht, das hat er mir auch mal erzählt.
Puh, das ist eine sehr gute Frage. Mit welchen Vorurteilen? Mir ist eigentlich alles egal, was Außenstehende über mich denken und was sie sagen. Die meisten wollen eh nicht wissen, was man ihnen zu entgegnen hat. Wir sind nicht die Rechtsextremen, als die man uns zum Beispiel in der Zeit darstellt oder in der Süddeutschen Zeitung oder sonstige Schmierblätter, die da draußen im Blätterwald rumrascheln. Aber das wollen diese Leute eben auch nicht wissen. Also was soll ich damit groß aufräumen? Ich kann nur jedem raten, das Gespräch mit uns zu suchen. Wir sind meist dafür offen, wenn wir Zeit haben gerade. Und da klärt sich dann auch einiges.
Ja, ich finde das interessant. Einerseits klingt das so, schwingt da die Resignation mit, dass sie damit leben müssen. Aber den ersten Satz fand ich auch gut, dass es ihm eigentlich relativ egal ist, was die Leute von ihm denken. Ich glaube, das ist eine gute Lebenseinstellung. Ja. Ob man nur in der Burschenschaft ist oder nicht.
Ja, kann man sehen, wie er möchte. Also ich fand halt schon erstaunlich, erstaunlich unmotiviert. Ich hätte gedacht, da muss mehr Kampfgeist da sein. Aber ich glaube, das ist einfach ein Kampf gegen Windmühlen. Das ist echt super schwer, dieses Vorurteil irgendwie auszuräumen, da es einfach in der Gesellschaft total pauschalisiert ist und einfach da ist, ja. Und man muss einfach das Gespräch mit den Burschenschaftern suchen und bevor man sich dann einfach vor eigentlich eine Meinung bildet. Und ich war echt überrascht, dass die Jungs das Thema von sich angesprochen haben und dass es auch super offen angesprochen haben und einfach auch die Meinung vertreten, dass nur Kommunikation hilft, dieses Vorurteil abzubauen. Und mein persönlicher Eindruck war jetzt, also kann ich natürlich jetzt auch nur für die Burschenschaft Germania sagen, aber da hatte ich jetzt nicht den Eindruck, als wäre einer der Aktiven, die ich da kennengelernt habe, irgendwie ein verkappter Nazi oder sowas. Das kann ich auf keinen Fall bestätigen.
Also es ist in der Tat ein heikles Thema und wirklich einfach lösen lässt sich das auch nicht, ne?
Nee, das glaube ich auch nicht. Ich glaube, die Burschenschaften haben noch lange damit zu kämpfen. Das wird sie noch lange begleiten. Dennoch möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei der Burschenschaft Germania, dass sie so offen waren und uns einen Eindruck von ihrem Leben vermittelt haben. Danke dafür.
Was ist denn, wenn ich jetzt mich mal informieren möchte über die Burschenschaft? Kann ich da einfach hingehen und sagen, ich möchte mal mit euch einen trinken gehen? Ich möchte mal zugucken? Sind die offen?
Ja, also ne, das ist eigentlich auch nur ein ganz normales Haus. Ich würde vorher auf jeden Fall mal anrufen oder eine E-Mail schreiben, nicht einfach anklopfen und reinstürmen. Weil natürlich so Festivitäten geht es natürlich nicht, das haben wir eben gesprochen, aber bei einer ganz normalen, die machen ja auch Partys im Semester und sowas, da sind alle willkommen. Und wenn man dann eine Frage hat, ich glaube, dann ist es wirklich das Beste, ganz offen hinzugehen und einfach mal nachzufragen.
Aber das ist doch ein wunderschöner Abschlusssatz. Wir können also nächstes Mal auf die Party der Burschenschaft Germania gehen.
Zum Beispiel.
Ich danke dir recht herzlich, dass du uns diesen Einblick gewährt hast. Ich danke auch, du hast schon gesagt, wir danken auch der Burschenschaft Germania, dass sie uns diesen wirklich intimen Einblick in ihr Burschenschaftsleben gewährt haben. Das war es heute mit unserer Sternzeit-Reportage. Ja, wir danken recht herzlich fürs Zuhören.
Dankeschön, tschüss.
Domradio Sternzeit. Wochenschau.
Ja, und wir fragen uns jetzt, was hat unser T-Shirt, unser Handy oder unser Kinderspielzeug mit armen Menschen in Afrika oder Asien zu tun? Das ist mehr, als man vielleicht glauben möchte, das sagt die Caritas. Und wenn wir hier immer mehr konsumieren, also Autofahren, Fleisch essen oder Energie verbrauchen, dann leiden viele Menschen aus den ärmsten Regionen der Welt darunter. Auf diese und ähnliche weltweite Zusammenhänge will der größte katholische Sozialverband mit seiner neuen Jahresaktion aufmerksam machen. Das Motto heißt, weit weg ist näher als du denkst. Es geht aber nicht darum, ein schlechtes Gewissen zu provozieren, sondern vielmehr darum zu zeigen, dass jeder von uns schon mit kleinen Schritten die Welt ein bisschen besser und gerechter machen kann.
In unseren Kampagnen in diesem Jahr, weit weg ist näher als du denkst, geht es uns eigentlich vorrangig darum, den Einzelnen zu sensibilisieren für die weltweiten Zusammenhänge unseres Lebens, der großen Verantwortung für unsere Umwelt, für die Schöpfung, für die Lebensbedingungen, damit der Einzelne für sich erkennen kann, da kann ich etwas dazu beitragen.
Anpacken und nicht resignieren vor Ungerechtigkeit, Umweltzerstörung, Hunger und anderen großen Problemen dieser Welt. Darum geht es Caritas-Präsident Peter Neher mit der neuen Jahreskampagne des katholischen Sozialverbands. Denn jeder kann die Welt ein bisschen besser machen.
Ein konkretes Beispiel ist zum Beispiel, brauche ich jedes Jahr ein neues Smartphone oder ein neues Handy? Zu wissen, dass wichtige Rohstoffe, die für die Handyproduktion notwendig sind, dass das aus alten Handys recycelt wird unter oft menschenunwürdigen Bedingungen, oft von Kindern. Und wenn ich selber schaue, wie kann ich mein eigenes Konsumverhalten ändern, dann trage ich mit dazu bei, dass dieser Verbrauch eines hochwertigen Rohstoffes vermindert wird.
Andere Anregungen der Caritas für den Alltag? Kurze Strecken nicht mit dem Auto fahren, auf unnötige Flugreisen verzichten, weniger Fleisch essen, weniger Müll verursachen und, und.
Ein weiteres Beispiel ist in der Frage von Kleidung, was oft auch schwer durchschaubar ist, aber ich, vielleicht ein Signal ist sicherlich, ein T-Shirt für 1,99 kann nicht unter fairen Bedingungen produziert sein. Also da einfach dieses Bewusstsein, ich glaube, da wäre schon ganz viel gewonnen.
Denn übermäßiger Energie- und Rohstoffverbrauch und die Umweltzerstörung bei uns in Deutschland können direkte und indirekte Auswirkungen haben, ergänzt Neher. Vor allem für die Menschen in den armen Ländern des Südens. Lauter Zusammenhänge, die die aktuelle Caritas-Kampagne bewusster machen will.
Ich denke, ein großer Teil von großen Naturkatastrophen wie Taifuns, Hurricanes, hängen ja auch mit unserem Verhalten zusammen, mit unserem Energieverbrauch, mit unserer Art und Weise zu wirtschaften. Und das kann auch ein Ansatzpunkt sein, auch ein nötiges Zeichen dagegen zu setzen, gegen den immer größeren Verbrauch von Energie, von Rohstoffen, was ich bei mir in meinem eigenen Alltag einfach doch, ja, ein Stück doch auch umsetzen kann.
Natürlich müssen hier auch Politik und Wirtschaft viel mehr tun als bisher, fordert der Caritas-Chef. Doch nur auf die da oben warten, kann nicht die Lösung sein. Auch das eine wichtige Botschaft der aktuellen Aktion.
Also praktisch ein Anstoß, raus aus dieser Lähmung zu kommen. Die Themen sind so groß, so gigantisch, was kann ich denn da tun? Und hier eigentlich den Einzelnen zu ermutigen, zu sagen, guck dorthin, schau, was du einkaufst, schau, wie du lebst. Und da kannst du für dich Weichen stellen.
Gottfried Bohl über die neue Caritas-Jahresaktion Weit weg ist näher als du denkst. Morgen in 2 Wochen ist wieder Tag der Wahrheit in Los Angeles. Die Grammys werden verliehen, der bedeutendste Preis für Popmusiker, bei dem auch christliche Künstler immer wieder abräumen. Nicht zuletzt, weil es eigene Preiskategorien für christlich motivierte Musik gibt.
Ja, gern gesehene Gäste bei den Grammys sind die Jungs der kalifornischen Band Switchfoot. Mit ihrem letzten Album Vice Versus landeten sie in den Top 10 der amerikanischen Billboard-Charts und auch in Deutschland haben sie schon gerockt, zum Beispiel bei den großen Festivals Southside und Hurricane.
Im Zentrum dieser beiden Konzerte standen natürlich die Songs des aktuellen Albums, über das der Frontmann John Foreman sagt: Wir wollten über die Gegensätzlichkeit schreiben, die uns in unserem Leben begegnet. Die Spannung zwischen Leben und Tod bewegt mich immer wieder. Vice Versus, also das Album, beschäftigt sich sowohl mit dem, was wir verlieren, als auch mit dem, was wir in unserem Leben wirklich haben.
Genau, und dazu passt genau der Song, der schon mal als Rocksong des Jahres gekürt wurde, nämlich Dark Horses. Der thematisiert das Scheitern, aber auch die hoffnungsvollen Perspektiven, die man als Christ auf das Leben einnehmen kann. Dieses Wissen als Ansporn zu nehmen, wird hier auch musikalisch eindringlich ausgedrückt.
Hören wir jetzt unser erster Musiktipp für heute: Dark Horses von der preisgekrönten Band Switchfoot.
Domradio Sternzeit. Abgehört. Domradio Sternzeit. Gehört.
Neben den Grammys, die alle möglichen Arten von Musik auszeichnen, gibt es in den USA auch noch einen anderen Award, und zwar die sogenannten Dove Awards. Dove, also englisch wie Taube, das ist das Zeichen für den Heiligen Geist, der in dieser Gestalt bei der Jordantaufe von Jesus anwesend war.
Er zeigt an, dass bei dieser Verleihung das irdische Musikbusiness durchbrochen werden soll und um eine heilige Komponente ergänzt wird. Künstler der christlichen Musikszene werden ausgezeichnet für besondere Leistungen in den Kategorien Rock, Pop, Hip-Hop, Country und Urban.
Laura Story, Jason Crabb, Chris Tomlin und Switchfoot, das sind einige, die beim letzten Mal mehrfach gleich gewonnen haben. Den Rocksong des Jahres von Switchfoot, den haben wir vorhin schon gehört. Jetzt geht's um einen weiteren Titel aus dem Rockalbum des Jahres, das heißt Vice Versus.
Genau, auf dem mittlerweile 8. Album von Switchfoot geht es um die Kontraste des Lebens. Höhen und Tiefen, Freude und Schmerz, Hoffnung und Angst, Zweifel und Glaube. Ihre Wortwahl unterscheidet sich dabei durchaus von den Kollegen im christlichen Musikgeschäft.
Sie schreiben da oft abstrakter, offener und ohne Floskeln. Das macht die Band vielseitig einsetzbar. In Filmen zum Beispiel, wo sie mit doppelten Bedeutungen und geheimen Botschaften spielen wollen. Aber auch wenn es einfach mal heftig krachen soll, wie im Trailer zum Film In Time.
Im Song Rise Above It sprechen Switchfoot die täglichen Aufreger des Lebens an. Missstände, von denen man schon zigfach gehört hat, in denen genügend Potenzial steckt, einmal laut aufzuseufzen, die es aber offenbar nicht schaffen, einen selbst aus dem bekannten Trott herauszuholen.
Hören wir unseren zweiten Musiktipp für heute. Veränderung ist gefordert im Lied Rise Above It von Switchfoot.
Domradio Sternzeit. Abgehört.
Ja, auch die schönsten Sachen im Leben gehen tatsächlich mal zu Ende. Das war's von uns für heute in der Sternzeit. Wir waren unterwegs mit der Burschenschaft Germania und haben einen Einblick gewonnen in das Burschenschaftsleben. Unsere Sternzeit-Reportage heute.
Genau, die Sendung von heute gibt's auch zum Nachhören im Internet auf domradio-sternzeit.de und zum Runterladen als Podcast.
Sehr ans Herz zu legen ist natürlich wie immer auch unsere Facebook-Seite, auch im Jahr 2014. Ja, uns bleibt jetzt nur noch uns verabschieden. Nächste Woche sind wir natürlich wieder da mit der Sternzeit. Für heute am Mikrofon waren
Isabel Widosch
und Renato Schlegelmilch. Und wir sagen tschüss.
Tschüss.
Das war die Sternzeit. Das Jugendmagazin im Domradio.
Domradio.
Sternzeit